Es ist so ein bisschen wie das iPhone mit Ankündigung. Also das autonome Fahren hat das gleiche Potenzial, die Welt ähnlich doll auf den Kopf zu stellen, wie es das iPhone gemacht hat.
Herzlich willkommen zu Autonomobil, lieber Till.
Vielen Dank für die Einladung.
Es freut mich sehr, dass es geklappt hat. Wir haben uns ja kennengelernt über LinkedIn. Was ist denn dein Hintergrund? Was hast du denn mit autonomem Fahren zu tun?
Ich habe eigentlich schon immer ein großes Interesse an Mobilität oder auch als Kind irgendwie an Autos gehabt und habe mich dann für das Jurastudium entschieden und dann eben bei Rödl, beziehungsweise damals noch Rödl und Partner gelandet und habe mich da dann mit der anstehenden Straßenverkehrsgesetznovelle beschäftigt und dann mit meinem Einstieg wurden dann die Türen für Level 4 geöffnet. Es kommen natürlich immer noch weitere Facetten hinzu, sei es das Personenbeförderungsgesetz, sei es ja auch die Straßenfernlenkverordnung, habe ich ein Stück weit mit begleitet. Also so bleibe ich dem Thema immer treu. Wir haben mittlerweile zahlreiche Mandanten, die wir zu dem Thema beraten. Also grundsätzlich ist alles damit spannend. Niemand hat bisher erfolgreich eine Genehmigung bekommen. Von daher ist es für alle Neuland und alle haben Spaß dabei.
Kannst du da Beispielfragen nennen, was denn da von Mandanten so für Fragen kommen?
Also ganz oft geht es erstmal so um die grundsätzlichen Begriffe, die mit dem Thema neu hinzugekommen sind. Also was ist eine technische Aufsicht? Was ist ein Betriebsbereich? Was ist eine ODD, also eine Operational Design Domain? Im Grunde hilft man so ein bisschen erstmal auf ein gemeinsames Niveau zu kommen, um dann zu gucken, welche Relevanz das Thema für den Mandanten hat, wie schnell sich das umsetzen lässt, beziehungsweise wie groß der Umsetzungsdruck ist. Und ja, dann kommen dann natürlich auch die ganzen Genehmigungsfragen hinzu für die öffentliche Hand, ne? Wie wird ein Betriebsbereich genehmigt? Wer wird da alles involviert? Und ist das überall gleich oder ist das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich? Also da gibt es diverse Fragen, die dann geklärt werden müssen.
Die Begriffe, die du jetzt gerade alle genannt hast, die finden sich ja in der AfGBV.
Unter
Kannst
anderem, ja.
du, genau, unter anderem, kannst du mal erläutern, was ist eigentlich die AfGBV? Weil ich glaube, die allermeisten, da haben diesen Begriff noch nie gehört.
Ja, ist auch ein sehr sperriger Begriff. Man muss zwischen Gesetzen und Verordnungen unterscheiden und die Gesetze bilden einen großen Rahmen und die Verordnungen, die können das dann präzisieren. Das Gesetz, also das Straßenverkehrsgesetz, das hat die letzte große Änderung 2021 erfahren und wurde für das autonome Fahren geöffnet und dann ein Jahr später hat dann die AfGBV diese Begriffe oder diese Regelungen, die in dem Straßenverkehrsgesetz getroffen wurden, präzisiert. Nicht alles. Und es gibt nach wie vor viele offene Fragen, aber das Notwendigste wurde so präzisiert, dass davon ausgegangen wurde, dass damit gearbeitet werden kann. Und ich würde sagen, das geht auch, aber trotzdem wünschen sich viele Hersteller, dass man noch mehr präzisiert oder so einen Rahmen stärker steckt, an dem man sich orientieren kann. Ob das passiert, also ja, es ist möglich, die AfGBV zu ändern. Ob das passiert, ist fraglich.
Du hast jetzt gerade erwähnt, dass das Straßenverkehrsgesetz für das autonome Fahren geöffnet wurde. Was bedeutet das?
Vor dieser Novelle 2021 war es eben so, dass das autonome Fahren nicht geregelt war. Und immer dann, wenn etwas nicht geregelt ist, geht es grundsätzlich nicht. Immer dann, wenn Sachen stark reguliert sind und das Verkehrsrecht oder der Straßenverkehr ist stark reguliert, weil er eben so gefährlich ist, weil Fahrzeuge gefährlich sind und man diese im öffentlichen Verkehr eben bewegt und alles, was nicht erlaubt ist, ist erstmal verboten. So war es eben auch mit dem autonomen Fahren. Das heißt, ein Fahrzeug ohne Fahrzeugführer ist nicht geregelt worden und auch bisher dann nicht erlaubt gewesen.
Okay, ja, das erklärt es. Und ich glaube, es gibt vermutlich einige, die bei den Worten schmunzeln werden. Was nicht erlaubt ist, ist
Ja.
verboten. Aber so ist es eben in diesem Fall. Und dass es hier deswegen so ist, weil es stark reguliert ist, weil auch Gefahren damit einhergehen. Und dann geht man in diesem Zusammenhang erstmal von einem Verbot aus, wenn es nicht explizit erlaubt ist. Jetzt hattest du erwähnt, dass die AfGBV präzisiert, aber sich manche dann doch mehr Präzision wünschen würden. Hast du dafür ein Beispiel?
Also bevor es die AfGBV gab, haben sich ganz viele gewünscht, dass es eine Präzisierung bei den Qualifikationsanforderungen des Personals gibt. Also die technische Aufsicht, also die Person, die quasi den Fahrzeugführer ersetzt und in der Leitstelle dann mit dem Fahrzeug interagieren kann, bei der war nicht geregelt, was die eigentlich für Voraussetzungen haben muss. Das hat die AfGBV gemacht und hat eben einen abschließenden Katalog an Bildungsabschlüssen genannt, die diese Personen mit sich bringen müssen. Offen ist aber zum Beispiel noch, wie dieser Arbeitsplatz oder wie der Arbeitsplatz der technischen Aufsicht in der Leitstelle aussehen soll. Also, was soll die denn sehen können? Soll die ein Nummernschild in 3 Meter Entfernung noch erkennen können? Wie soll der Arbeitsplatz beschaffen sein? Was für ein Desktop hat die? Da ist jetzt nichts festgelegt gewesen. Oder auch so technische Details, zum Beispiel in der Latenzzeit, ne? Bei der Fernlenkverordnung, jetzt haben wir sowas, da ist dann, steht dann drin irgendwie 0,2 Millisekunden Latenz. Bei der technischen Aufsicht ist das nicht geregelt.
Jetzt hattest du gerade gesagt, die technische Aufsicht und die Leitstelle. Was soll die? Was macht die überhaupt?
Also vom Prinzip her ist es ja so aufgebaut, dass das autonome Fahrzeug keinen Fahrzeugführer mehr hat. Die Ersatzperson sozusagen, die es statt des Fahrzeugführers gibt, ist eine neue Rechtsfigur, die heißt technische Aufsicht. Und diese Person hat Kontakt mit dem Fahrzeug aus der Leitstelle heraus. Und die Person kann zum Beispiel Fahrmanöver freigeben. Das heißt, wenn das Fahrzeug bei einem Problem anhält und der Leitstelle meldet, so, ich komme jetzt hier nicht weiter. Zum Beispiel ist vor mir ein Unfall, gleichzeitig ist neben mir eine durchgezogene Linie auf der Straße, die ich nicht überqueren darf. Ich habe jetzt folgende Manöver, die ich machen kann. Ich kann darüber fahren, ich kann hier stehen bleiben, ich kann rückwärts fahren. Bitte gebe mir eine dieser Manöver frei. Dann kann die technische Aufsicht nach Beurteilung der Lage eben so ein Manöver freigeben. Die technische Aufsicht kann auch selber ein Manöver vorschlagen und das ist immer so Checks and Balances. In dem Moment, wo das Fahrzeug was vorschlägt, muss es die technische Aufsicht verifizieren. In dem Moment, wo die technische Aufsicht was vorschlägt, muss es das Fahrzeug auf Umsetzbarkeit hin überprüfen. Und dann kann das Fahrzeug eben die Fahrt fortsetzen. Und die technische Aufsicht kann eben mehrere Fahrzeuge gleichzeitig beaufsichtigen, weil eben es nie zu einer richtig zeitkritischen zu einem zeitkritischen Übernahmeerfordernis kommt. Ne? Das ist, die technische Aufsicht agiert nie, wenn das Fahrzeug fährt, sondern immer, wenn das Fahrzeug steht.
Okay, also ein bisschen fühlt sich das an wie ein Fluglotse.
Ja, kann man sicherlich vergleichen.
Okay. Ja, das ist jetzt ganz oft über das Fahrzeug gesprochen, das keinen Fahrzeugführer mehr hat. Wie funktioniert denn das überhaupt? Wie kommt so ein Fahrzeug auf die Straße?
Ja, bisher eben leider noch gar nicht. Also das Thema ist jetzt ja schon seit 5 Jahren rechtlich zulässig und davor gibt es auch schon diverse Projekte, die sich dem noch als Forschungscharakter dem Thema genähert haben. Es geht natürlich irgendwo dann immer um KI, die das Fahrzeug dann steuert. Und bisher ist es keinem Hersteller gelungen, einen technischen Prüfdienst oder im Endeffekt dann das KBA davon zu überzeugen, dass das gewählte Setup eben diesen Anforderungen, die StVG und AfGBV aufbauen, erfüllt. Und solange das eben nicht der Fall ist, gibt es das regulär genehmigte autonome Fahrzeug nicht, sondern bisher nur mit einer sogenannten Erprobungsgenehmigung. Das heißt, es ist immer noch eine Person im Fahrzeug, die gegebenenfalls eingreifen kann.
Okay, und das, weil die Behörden dem Hersteller nicht glauben, dass das Fahrzeug gut genug ist.
Weil der Hersteller bisher zumindest dann nicht nachweisen konnte, dass es gut genug ist. Also das ist jetzt weniger eine Glaubensfrage, sondern eher so eine, ja, harte Beweisfrage im Grunde. Es geht dann nicht nur um rechtliche Fragen, sondern es geht dann im Kern um Fragen, wo bestimmte Risikoszenarien dargestellt und überprüft werden müssen. Und bisher ist es keinem Hersteller gelungen, darzulegen, dass sein Fahrzeug die Fahraufgabe dauerhaft selbstständig erfüllen kann, dass der Maßstab nämlich besser zu sein als ein menschlicher Fahrzeugführer erfüllt ist.
Okay, was ist der Betriebsbereich und was ist die ODD? Was ist da der Zusammenhang?
der Fahrzeughersteller baut ein Fahrzeug und legt eine Operational Design Domain fest. Das heißt, er legt fest, wo das Fahrzeug abstrakt fahren können soll. Also er legt Fähigkeiten fest. Das Fahrzeug kann auf innerstädtischen Straßen 30 km/h fahren. Oder es kann auf der Autobahn 60 oder schneller fahren. Oder es kann bei Tag fahren, es kann bei Nacht fahren, es kann bei Regen fahren, es kann bei Sonne fahren. Auch Umgang mit Infrastruktur, also zum Beispiel Mobilfunk, und lässt diese ODD von der Genehmigungsbehörde, also dem KBA, überprüfen und verifizieren und bekommt dann die Betriebserlaubnis für dieses Fahrzeug. Wenn das passiert ist, dann kann er das Fahrzeug verkaufen und ein potenzieller zukünftiger Halter kann dann sagen, okay, ich habe jetzt also ein Fahrzeug, das kann 60 fahren bei Regen und in der Nacht. Also suche ich mir jetzt mal Gebiete aus, wo ich das Fahrzeug einsetzen kann. Es kann aber keine Linkskurve zum Beispiel. Ich muss mir jetzt also ein Gebiet aussuchen, das, wo ich zwar nachts und über 60 km/h fahren darf, es darf keine Linksabbiegekurve haben. Dann gehe ich zu der Genehmigungsbehörde, die den Betriebsbereich genehmigt, und sage dann, okay, ich habe jetzt hier diese Strecke vorgesehen. Ich habe schon berücksichtigt, dass das Fahrzeug nicht links abbiegen kann. Auf der Strecke wird das auch nicht passieren. Bitte genehmige mir jetzt, dass das Fahrzeug da fahrzeugführerlos einsetzen darf. Dann wird die Behörde einen technischen Prüfdienst zu Rate ziehen, der dann zusammen mit der Behörde guckt, ob das Fahrzeug dann tatsächlich bei bestimmten Bedingungen, die jetzt in der ODD beschrieben sind, auch tatsächlich diese Strecke bewältigen kann. Da muss jetzt nicht jeder Meter geprüft werden, wird es wahrscheinlich am Anfang aber. Aber es gibt so kritische Punkte, die laut einem Leitfaden vom BMV eben geprüft werden sollen. Also es gibt so ein paar Sachen, die da eben genannt werden. Mobilfunkverschattung ist zu berücksichtigen. Ist der Empfang im Tunnel noch gut genug, um mit der technischen Aufsicht zu kommunizieren? Genau, also die ODD ist der abstrakte Bereich, wo das eingesetzt werden kann, und der Betriebsbereich ist der konkrete Bereich, wo es dann eingesetzt wird. Also einmal kann eingesetzt werden, einmal wird eingesetzt. Und der Betriebsbereich ist auch nochmal eine komplexe genehmigungsrechtliche Frage, weil da gibt es keine zentrale Behörde wie bei der Betriebserlaubnis, wo das KBA zentral zuständig ist, sondern bei der Betriebsbereichsgenehmigung ist es eben so, dass es da pro Bundesland eine Genehmigungsbehörde geben kann. Das Landesrecht hat jetzt in Bayern zum Beispiel dann eine einzige Behörde benannt, aber es kann auch in anderen Bundesländern so sein, dass es verteilt ist. Und in den meisten Bundesländern ist es sogar gar nicht geregelt. Und das bedeutet, jeder Straßenbaulastträger ist Genehmigungsbehörde. Wenn ich jetzt einen Betriebsbereich habe, wo ich eine Landstraße, eine Kreisstraße und eine Gemeindestraße habe, und die, das können ja auch, kann sich ja irgendwie auf einer Strecke von 100 Metern alles zutragen, dann muss ich diese drei Genehmigungsbehörden für diesen Betriebsbereich an den Tisch setzen. Es ist sehr aufwendig, wenn man auf einmal sehr viele Player am Tisch hat, die alle mitreden wollen, die alle ihre berechtigten Interessen vertreten. Es macht es aber trotzdem halt kompliziert, da dann einen Konsens zu finden. Und das ist eben auch eine unserer Aufgaben, dann zu gucken, wie bringen wir die an einen Tisch und wie kommen wir zu einem guten Ergebnis.
Den Leitfaden, den du erwähnt hast, tatsächlich war ich in der Gruppe, die den erarbeitet hat, und da waren auch die Ländervertreter dabei, und da gibt es doch diesen Spruch, 16 Länder, 18 Meinungen mindestens. Eine der Meinungen war, Fahrzeuge, die wir hier genehmigen in diesem Betriebsbereich, die können doch entsprechend der StVO fahren. Was müssen wir denn da noch prüfen? Was denkst du dir, wenn du sowas hörst?
Ja, ich kann diesen Gedanken im ersten Schritt natürlich irgendwie nachvollziehen, auch wenn ich immer noch über viele Fragen erstaunt bin, weil ich denke, das ist doch jetzt schon oft Thema gewesen, aber eben Thema für mich und nicht unbedingt Thema für alle. Aber so ist es eben, und für die rückt das Thema autonomes Fahren jetzt immer mehr auf die Tagesordnung, weil eben, auch wenn wir bisher keine Fahrzeuge sehen, ist trotzdem so dieses Gefühl gibt, dass es jetzt bald soweit sein könnte. Und wir jetzt Ausschreibungen für technische Aufsichten gemacht. Es werden sich jetzt Gedanken gemacht, wie so diese Leitstelle tatsächlich aussehen kann, wie die dann integriert wird in den Betrieb und so. Das heißt, es geht jetzt viel mehr um die Umsetzung und nicht mehr so stark um das Fahrzeug als solches.
Die Betreiber, die solch ein Fahrzeug in einem Betriebsbereich betreiben wollen, sind das dann klassische ÖPNV? Unternehmen
unterschiedlich. Also im ersten Schwung würde ich sagen, ja. Also die Frage ist dann erstmal, wie wird das alles finanziert, ne? Weil die Fahrzeuge sind halt natürlich teurer. Aber es sind trotzdem erstmal die Verkehrsunternehmen, die sich damit befassen, weil die eben diese Expertise haben über die Umsetzung von Verkehren. Ob das in der Zukunft so bleibt, ist völlig offen, weil, ne, es kann sich irgendwie ändern, ob das jetzt, ob dann die Aufgabenträger zum Beispiel stärker eine Rolle spielen oder die Hersteller stärker eine Rolle spielen, ist alles denkbar. Auch weil noch völlig offen ist, wie das denn mit der technischen Aufsicht weitergeht. Ne, die Verkehrsunternehmen, die werden sicher, die haben ja auf jeden Fall einen riesigen Erfahrungsschatz, so was diese ganze Wartungsthematik und Fahrzeugorganisation und so angeht und einen riesigen Personalstab. Aber auch die werden sich genau angucken, wie so ihr Geschäftsmodell sich mit dem autonomen Fahren weiterentwickelt.
Werden wir mal sehen, was die Zukunft an der Stelle bringt. Wo stehen wir denn da jetzt eigentlich heute in diesem ganzen, in dieser ganzen Entwicklung?
Ich würde sagen, wir stehen ungefähr ein Jahr vor dem ersten Fahrzeug. Und danach fällt es mir ehrlich gesagt schwer, das irgendwie in Etappen einzuteilen, weil das kann sehr disruptiv sein. Wenn jetzt einer da ist, der das gezeigt hat, dass es geht, dann wird es sicherlich sehr viele geben, die sagen, okay, der hat das jetzt gemacht, wir stehen auch sehr weit vorne, wir machen das jetzt auch einfach mal und gucken, ob wir das nicht auch jetzt genehmigt bekommen. Also die haben sich vielleicht aus irgendwelchen Gründen bisher zurückgehalten. Insbesondere ausländische Player mit viel Geld könnten dann natürlich versuchen, hier den Markt stark aufzumischen. Da ist auch die Frage, wie man damit umgeht. Das bisher ist ja keiner hier aufgetreten, was wahrscheinlich noch damit zusammenhängt, dass sich eben keiner bisher zutraut, die Anforderungen, die hier gelten, zu erfüllen. Also wir sehen ja, dass in Asien und USA bereits autonome Fahrzeuge fahren, die sind auch im kommerziellen Einsatz. Und die Fahrzeuge werden hier mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht genehmigungsfähig. Eine Genehmigung hier in Europa oder Deutschland setzt eben voraus, dass man dass die Fahrzeuge erklärbare Entscheidungen treffen und das quasi keine Blackbox ist. Und die Akteure, die bisher unterwegs sind, fahren nach meiner Kenntnis nur sozusagen mit KI-Blackboxen und haben nach derzeitigem Stand auch wohl kein Interesse, das zu ändern. Und solange das in Europa und Deutschland hochgehalten wird, dass eben diese Blackboxen hier nicht fahren dürfen, glaube ich auch, dass hier zumindest ein gewisser Wettbewerbsvorteil für die europäische, Industrie ist.
Okay, also von der Annahme her zumindest, so wie es heute läuft, könnten die heutigen ausländischen Player generell Probleme haben mit der Nachweisbarkeit. Du hattest es gerade Europa angesprochen. Wir haben ja vorhin über die AfGBV gesprochen. Es gibt ja in Europa aber auch noch andere Verordnungen, gerade die 2022-14-26. Und die 2018-858, kannst du da den Zusammenhang zwischen diesen Verordnungen
Ja,
erklären?
also die Verordnung EU 2018-858 ist quasi so die Mutterverordnung, wenn man so will, für den Fahrzeugbereich. Die regelt im Grunde erstmal alles. Also und die Verordnung, das ist quasi wie die AfGBV. Diese Verordnung regelt vom autonomen Fahren. Und die ist im Grunde sehr ähnlich zu der AfGBV, aber eben nicht identisch. Im europäischen Kontext können auch autonome Fahrzeuge genehmigt werden. aber eben bisher immer nur in einer sogenannten Kleinserie.
Ist das?
Sowohl die FGBV als auch die 1426 sind Verordnungen, die für die Kleinserie gelten. Und die Kleinserie ist im Vergleich zur Großserie eine Serie, die eine Begrenzung hat. Die Großserie für Fahrzeuge bedeutet, man kann beliebig viele Fahrzeuge von einem Typ herstellen und die Kleinserie beschränkt diese Anzahl eben auf eine Zahl X. Und diese Mutterverordnung, also diese Verordnung 2018-858, die hat verschiedene Kataloge. Und für die Großserie beinhaltet der Katalog noch keine Anforderungen für autonome Fahrzeuge.
Okay.
Und es gibt aber jetzt eben diese Kleinserie. Angefangen hat das mit der AFGBV. Also Deutschland hat gesagt, okay, wir haben hier also eine Lücke. Der ganze Genehmigungsrahmen ist ja europäisch harmonisiert. Das heißt, wir müssen uns grundsätzlich immer an das halten, was in Europa gilt. Und wenn es da jetzt quasi keine Regelung für autonome Fahrzeuge gibt, dann machen wir das selber. Deswegen öffnen wir das Straßenverkehrsgesetz und bauen dann darauf die AFGBV auf. Das heißt, sobald auf europäischer Ebene diese Mutterverordnung eine Regelung zum autonomen Fahren enthält oder konkrete Anforderungen enthält, ist auch die AFGBV passé. Genauso wie es die AFGBV gibt, gibt es eben auch diese 1426er Verordnung. Also diese unterhalb der Mutterverordnung quasi eine Verordnung. Und die trifft eben auch Anforderungen für autonome Fahrzeuge. Das Problem ist aber, dass die AFGBV oder der nationale Rahmen bei uns stellt halt weitergehende Anforderungen als der europäische Rahmen. Und das heißt, wenn wir jetzt hier das Fahrzeug einsetzen wollen, dann geht das eben nur, wenn man auch eine Betriebsbereichsgenehmigung einholt. Und man kann sich jetzt zwar auf europäischer Ebene eine Genehmigung für ein autonomes Fahrzeug holen, also auch über diese 1426er. Das hilft einem aber nur bedingt, denn letztendlich kommt man trotzdem wieder zur AFGBV, wenn man es in Deutschland einsetzen will. Und um zu der Ausgangsfrage zurückzukommen, was jetzt die Kleinserie ist, die Kleinserie auf europäischer Ebene bedeutet, dass jeder Hersteller nur 1500 Fahrzeuge eines Typs, also meinetwegen Hersteller X baut Fahrzeuge 1, 2, 3 und von der Fahrzeugklasse 2 darf er dann nur 1500 Stück pro Jahr herstellen und nach AFGBV ist auch Kleinserie sogar nur 250. Und damit wird auch das Problem deutlich, denn wenn man nur so wenig Fahrzeuge pro Jahr herstellen kann, ist es für die großen Volumenhersteller unattraktiv. Weil die großen Volumenhersteller, die rechnen nicht in so niedrigen Zahlen, sondern ein großer Hersteller hat zum Beispiel gesagt, erst ab 10.000 Fahrzeugen lohnt sich eine Fertigungsstraße. Und davon ist halt diese Kleinserie sehr weit weg. Und das führt so ein bisschen zu so einem Henne-Ei-Problem. Weil die Hersteller wollen nicht viel in die Kleinserie investieren, weil sie sagen, sie wollen auf die Großserie warten. Also auf die Anpassung der Verordnung 2018-858. Die war eigentlich schon für Mitte 24 angekündigt.
Okay.
Dann hat aber die EU-Kommission gesagt, dass sie eben wartet, weil man natürlich hofft, dass man Erfahrungen mit der Regelung für die Kleinserie sammelt.
Okay.
Aber da die Hersteller keine Fahrzeuge auf den Markt bringen, kann man keine Erfahrung sammeln und so zögert sich die Änderung der großen Mutterverordnung weiter hinaus. Natürlich ist auch eine andere Firma in der Lage, so eine Genehmigung zu bekommen, aber trotzdem ist es ein weiterer Bremsklotz, dass eben die großen Hersteller sagen, naja, wir ma machen dann mit, wenn wir auch viele Fahrzeuge verkaufen können. Wenn zum Beispiel ist ja diese Zahl durch die Presse gegeistert, wo Hamburg gesagt hat, sie würden gerne 10.000 autonome Fahrzeuge auf die Straße bringen. Wenn man sich jetzt mal anguckt, mit 1500 Fahrzeugen pro Jahr, das heißt, die würden irgendwie 7, 8 Jahre brauchen, bis sie alle Fahrzeuge zusammen hätten. Ne, das ist so ein Dilemma, wo wir gerade vorstehen. Wer ist zuerst? Fangen zuerst die Hersteller an, Fehler zu machen, aus denen dann die Regulierung lernen kann? Oder fängt die Regulierung an und merkt und die Hersteller liefern und dann merkt die Regulierung, okay, das war aber jetzt eine blöde Regulierung, jetzt müssen wir doch nochmal was ändern. Ne?
Okay, also ich versuche jetzt mal noch zusammenzufassen. Eigentlich haben wir in Europa einen harmonisierten Genehmigungsrahmen, wie Fahrzeuge genehmigt werden. Jetzt wollte aber Deutschland in diese autonomes Fahren-Bresche springen, die es auf europäischer Ebene noch nicht gab, und hat die AFGBV in Verbindung mit dem Straßenverkehrsgesetz gebracht, beziehungsweise die Novelle. Und dann hat EU nachgezogen mit der 2022-1426 und der 2018-858, wodurch dann wieder die AFGBV in Deutschland zumindest zu Teilen obsolet wurde, weil internationale Regelungen stechen immer die nationalen Regelungen aus, wenn sie das Gleiche regeln.
Genau, also die Verordnung 2018-858, das ist quasi dieser harmonisierte Rechtsrahmen, wenn man es jetzt mal so ein bisschen runterbrechen will. Und die 1426, die ist quasi diese kleinere europäische autonome Verordnung sozusagen dazu.
Okay, und dann gibt es also diese Regelungen, nach denen ich jetzt ein autonomes Fahrzeug genehmigen kann, die sind aber auf Kleinserien begrenzt, was für Hersteller erstmal schwierig ist, weil sich dann ein Business Case vielleicht gar nicht lohnt. Und sogar jetzt schon Städte wie Hamburg gesagt haben, eigentlich wollen wir viel mehr Fahrzeuge, als in diesen Regelungen erlaubt sind, pro Jahr überhaupt herzustellen. Also ich weiß noch, bei einem früheren Arbeitgeber, da hatte ich mal so eine Zahl gehört von einer gut laufenden Fertigungsstraße, und da sind 600 Fahrzeuge am Tag vom Band gelaufen. Und das sind natürlich 1750 Fahrzeuge schnell erreicht.
Also die Großen sehen darin jetzt noch keinen Business Case. Trotzdem wird natürlich daran gearbeitet. Aber es gibt natürlich viele Kleine, die daran jetzt einen Business Case gesehen haben, die quasi sagen, es gibt ja schon das Fahrzeug, also baue ich nur noch das AD-Stack. Aber auch die haben es noch nicht geschafft, ein Fahrzeug letztendlich genehmigen zu lassen.
Okay, weil die dann auch vielleicht anders rechnen können.
Genau, weil die sparen sich ja die gesamte Homologation des Grundfahrzeugs, ne? Das ist natürlich ein enormer Kostenfaktor, der einem jetzt dem autonomen Fahren ja keinen Schritt näher bringt. Ne, Fahrzeuge gibt's wie Sand am Meer. Das, was bisher fehlt, ist das AD-Stack. Auch teuer, okay, aber günstiger.
Du hast gerade zwei Begriffe gesagt, Homologation und AD-Stack. Kannst du die noch kurz in übliche Worte übersetzen?
Ja, also die Homologation ist quasi die Genehmigung eines Fahrzeugtypes. Also vom Reifen bis zum Dach, alles wie das Fahrzeug auf die Straße kommen soll, muss der Hersteller sich genehmigen lassen. Und diesen gesamten Prozess nennt man Homologation. Und das AD-Stack, das sind quasi die Komponenten, die Sensoren und die Software, die das Fahrzeug zum autonomen Leben erwecken, wenn man so will.
Also das Gehirn.
Ja, das Gehirn, die Augen, also die komplette, also im Grunde die Wahrnehmungsorgane und Entscheidungsorgane.
Okay, das ist also die Idee von kleinen Herstellern zu sagen, ich nehme ein fertiges Fahrzeug und baue das Gehirn und die Wahrnehmung ein und die Aktuatoren, um das dann fahren zu lassen, und spar mir die Entwicklung des restlichen Fahrzeugs. Also jetzt haben wir einen ganz schönen Ritt gemacht von Betriebsbereichen, AFGBV, ODD, wie kommt so ein Fahrzeug auf die Straße, und es gibt eine technische Aufsicht.
Neben der technischen Aufsicht ist ja noch weiteres Personal gefordert. Also die technische Aufsicht ist ja quasi das Personal, was den Fahrzeugführer ersetzt. Gleichzeitig wird aber auch gefordert, dass das Fahrzeug ja jeden Tag gewartet werden muss. Das heißt, man muss irgendwie auch Personal vorhalten, und dafür gibt's auch, ist auch vorgeschrieben, welche Abschlüsse die haben müssen, muss also Wartungspersonal vorhalten, was jeden Tag vor Abfahrt das Fahrzeug kontrolliert, und da müssen eben bestimmte definierte Komponenten überprüft werden. Dann muss alle 90 Tage entsprechend der Herstellervorgaben geprüft werden. Das heißt, da kann der Hersteller definieren, welche Teile müssen denn alle 90 Tage gecheckt werden. Und es muss alle halbe Jahre eben einer normalen Hauptuntersuchung unterzogen werden. Der letzte Prozess wird dann ja von einer technischen Prüforganisation durchgeführt, aber die beiden anderen werden wahrscheinlich von den Mitarbeitenden im Verkehrsunternehmen durchgeführt. Oder man bräuchte eben selber Personal. Das heißt, die ganze Thematik ist irgendwie auf Flottenbetreiber zugeschnitten, weil da kommt eben einmal das Personal hin und dann auch das Thema des Betriebsbereiches. Ne, es wäre ja sehr kostspielig, wenn man sich jetzt den Weg von zu Hause bis zur Arbeit als Betriebsbereich genehmigen lässt und dann noch eine technische Aufsicht und Wartungspersonal anstellt, nur um quasi diese eine Strecke dann nicht selbst steuern zu müssen.
Okay. Jetzt waren wir gerade in Deutschland und Europa. Kannst du noch einen kleinen Ausblick oder Vergleich zum Rest der Welt, was da gerade anders läuft, geben?
Also im Rest der Welt, Asien und USA, da sehen wir eben autonome Fahrzeuge auf der Straße, die aber eben keine Typgenehmigung erfüllen. Sie müssen nur eine Selbstzertifizierung durchführen und sagen, sie erfüllen die geltenden Anforderungen, während in Deutschland und Europa eben eine Typgenehmigung vorgenommen wird, in der der Hersteller nachweisen muss, dass die Anforderungen, die an ihn gestellt werden, auch erfüllt. Und er muss dabei eben auch Einblicke in sein Produkt so weit gewähren, dass für die Prüforganisation nachvollziehbar ist, wie das Fahrzeug zu Entscheidungen kommt.
Okay, und da die Hersteller also in den anderen Ländern nicht erst diese Hürde überspringen müssen, einer Genehmigung, können sie schon mal mit ihren Fahrzeugen fahren und zum Beispiel Erfahrung sammeln. Und deswegen sind die jetzt auch schon früher dran. Siehst du das als Vor- oder Nachteil?
Also der Technikbegeisterte guckt neidvoll natürlich dahin und hätte das gerne auch. Sieht aber eben auch, dass die Fahrzeuge am Anfang auch mal in nassen Beton gefahren sind. Das sind also die Fehler machen, wo man denkt, okay, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen, dass das passiert. Ich glaube, dass solche Fehler in Deutschland oder Europa nicht passieren, weil eben das Produkt, was dann hier auf den Markt kommt, so ausgereift ist, dass solche Kinderkrankheiten nicht mehr vorkommen. Es werden sicherlich auch Probleme auftreten und es wird auch Tote im Straßenverkehr mit autonomen Fahrzeugen geben, aber eben andere, es werden andere Unfälle passieren. Und ich glaube, dass insgesamt der Weg der beweisbar und reproduzierbaren Entscheidungen und der quasi, dass keine Blackboxen rumfahren dürfen, richtig ist, um halt Vertrauen zu schaffen.
Okay. Also beide Wege nachvollziehbar.
Ja, also ich würde auch gerne autonomes Auto fahren. Ich möchte aber gerne, dass sie sicher sind. Und letztendlich überwiegt dann der Gedanke, dass sie sicher sind gegenüber der Neugier, dass ich gerne etwas Neues hätte.
Ich habe schon ein paar Mal jetzt den Spruch gehört, es sollte so sicher sein, dass ich ein gutes Gefühl habe, wenn ich mein Kind reinsetze.
Ja, also ich meine, da ja die Anforderung sowieso ist, dass das Fahrzeug mindestens so gut sein muss wie ein menschlicher Fahrzeugführer. Das ist ja eigentlich schon ein gutes Niveau, sage ich mal. Ne? Es gibt ja immer diese Zahl, 90% der Unfälle sind auf menschliches Versagen zurückzuführen. Wenn wir jetzt den Menschen rausnehmen, werden wir sicherlich nicht 90% der Unfälle nicht mehr haben, sondern dann wird die KI wird auch irgendwelche Fehler machen, aber es wird dann halt nicht mehr diese Standardfehler sein wie Alkohol, Überschätzung, Übermüdung, Routine, sondern es werden dann halt irgendwie Fehler sein, es wurde was falsch erkannt oder so. Aber ich glaube, dass das halt so gering ist, dass der Straßenverkehr sicherer wird und man auch eher geneigt ist, seine Kinder meinetwegen mit einem Fahrrad auf der Straße fahren zu lassen.
Okay. Ich habe vor bestimmt schon 5 Jahren ein YouTube-Video gesehen. ist mir aber gut in Erinnerung geblieben. Damals ging es immer um dieses Thema, ja, autonome Fahrzeuge, überfahren die jetzt die zwei Omas oder das eine Kind? Und da ging es darum, das eigentliche ethische Problem sei, dass wir noch nicht genug autonome Fahrzeuge haben, weil wir damit drastisch die Verkehrssicherheit erhöhen könnten und uns über die falschen Dinge Gedanken machen. Wir nutzen die Möglichkeiten nicht, die offensichtlich da sind, um Verkehrssicherheit zu erhöhen.
Also ich glaube auch, dass diese ganzen Probleme oder diese Worst-Case-Szenarien, zu denen wird es wahrscheinlich gar nicht erst kommen, wenn es autonome Fahrzeuge gibt, ne? Weil die sind nicht so überrascht.
Und auch wenn sie nicht alles meistern können, so wie auch ein Mensch nicht alles meistern kann, ist die Fehleranfälligkeit oder die Unfallhäufigkeit und Schwere vermutlich deutlich niedriger.
Auf jeden Fall. Und sie sind halt niemals überfordert oder handeln nicht im Affekt, ne? Also einem menschlichen Fahrzeugführer würde man sein Verhalten in so einer Unfallszenario ja nicht, in der Regel nicht vorwerfen, wenn er jetzt jemanden überfährt, weil man halt sagt, ja, der musste sich in so kurzer Zeit entscheiden, er hat sich halt irgendwas gemacht. Bei einem Fahrzeug muss man, das muss ja vorher festgelegt sein, wie sich das verhält. Das heißt, das wird immer einem menschlichen Es wird immer versuchen, einen menschlichen Schaden zu vermeiden. Darf nicht Leben abwägen, das ist klar. Aber ich bin eigentlich ziemlich überzeugt, dass es vielleicht nie dazu kommen wird, dass es Leben abwägen muss, weil das Fahrzeug immer so schnell eine Lösung finden wird, wie es zum Beispiel einfach in ein anderes Fahrzeug reinfährt oder was auch immer oder gegen einen Baum fährt. Also diese ganzen Szenarien, die werden jetzt ja nicht bei 200 km/h auf der Autobahn passieren, sondern wahrscheinlich erstmal im Stadtverkehr bei 30 km/h. Bei einer Abwägung wird das Fahrzeug wahrscheinlich immer zu dem Schluss kommen, dass wenn es jetzt gegen ein anderes Fahrzeug fährt, auch wenn da Insassen drin sind, werden die kaum so zu Schaden kommen, wie wenn man jetzt direkt Fahrzeug gegen Mensch oder gegen Fahrradfahrer kommt. Von daher gehe ich davon aus, dass nahezu alle tödlichen Unfälle eigentlich so sich vermeiden lassen.
Ich glaube, das ist eine gute Überleitung, wo du sagst, das Fahrzeug ist so intelligent, dass wir jetzt noch mal ganz kurz in die Fernlenkverordnung reinschauen. Kannst du da noch einen Einblick geben, was ist die Fernlenkverordnung überhaupt? Ist es jetzt ein Update zur AFGBV und was sind denn die Unterschiede?
Die Fernlenkverordnung ist vom Typ her das gleiche wie die AFGBV. Sie hängt auch unterhalb des Straßenverkehrsgesetzes. Und sie regelt eben den Einsatz von Fahrzeugen, in denen der Fahrzeugführer nicht mehr im Fahrzeug hinterm Steuer sitzen muss, sondern wo der Fahrzeugführer in einem Raum irgendwo anders in Deutschland sitzt. Trotzdem ist das ferngelenkte Fahrzeug ein ganz konventionelles Fahrzeug. Ein konventionelles Fahrzeug, was nicht automatisiert ist, sondern über Assistenzsysteme verfügt, und zwar über einen Spurhalteassistent und einen Notbremsassistent. Es steht so explizit drin, dass das Fahrzeug nicht den Anforderungen von 1a StVG, also Level 3, genügen muss. Das Fahrzeug muss nicht in der Lage sein, sein Umfeld irgendwie zu erkennen oder wahrzunehmen, sondern es reicht Radar nach vorne, ist da irgendwas. Muss ich bremsen, und Kameras, ist irgendwie da eine Linie auf der Straße, der ich folgen muss. Es hat im Grunde keine richtige Intelligenz, wie man sie jetzt für Level 3 oder Level 4 bräuchte, ne? Da bei Level 4 ist gefragt, muss sein Umfeld wahrnehmen und erkennen können, also es muss antizipieren können, wie sich die Umgebung verhält. Und das ist natürlich ein entscheidender Unterschied, weil das autonome Fahrzeug damit quasi intelligent ist, und das ferngelenkte Fahrzeug ist einfach ein konventionelles Fahrzeug. Und das Fernlenken als solches ist eigentlich eine sehr praktische Technologie, weil man damit ein Fahrzeug lenken kann, auch wenn man nicht im Fahrzeug vor Ort ist. Also zum Beispiel in der Logistik oder auch im ÖPNV lassen sich viele Szenarien vorstellen, in denen das total praktisch ist, dass man ein Fahrzeug von A nach B fährt, ohne da drin zu sein, weil man dann zum Beispiel in der Logistik mehrere Fahrzeuge fahren kann, weil man fährt immer ein Fahrzeug von einem Hub zu einem anderen Hub, und danach fährt es jemand anderes weiter. Also muss nicht mehr irgendwie Man hat keine Rückfahrt, man hat keinen Leerlauf für das Personal, sondern das Personal kann immer ein Fahrzeug nach dem anderen fahren. Und Genauso ist es auch im ÖPNV. Man könnte dann irgendwie ein Fahrzeug irgendwo hinstellen und wenn das halt gebraucht wird, wird es quasi ferngesteuert gefahren und wenn es nicht mehr gebraucht wird, steht's halt wieder auf dem Parkplatz und der Fahrer fährt ein anderes Fahrzeug, das gerade gebraucht wird. Grundsätzlich ist es total die tolle Technologie und in Verbindung mit dem autonomen Fahrzeug wäre es eigentlich eine richtig gute Kombination. Und diese ist aber leider nicht regulatorisch erfasst worden.
Wie muss ich das verstehen?
Also als diese Fernlenkverordnung die Runde gemacht hat, sagen wir es mal so, haben viele in der Branche gesagt, so, ja, das kann so eigentlich nicht bleiben, weil da fehlt irgendwie so eine Anknüpfung an die AfGBV, dass man autonome Fahrzeuge fernlenken kann. Oder manche haben auch gesagt, eigentlich macht es Sinn, macht Fernlenken nur Sinn, wenn das Grundfahrzeug autonom ist. Also dass man sagt, Fernlenken baut auf autonom auf. Das ist aber nicht passiert, sondern es ist dabei geblieben, dass Fernlenken quasi für konventionelle Fahrzeuge möglich ist. Und das haben auch Leute kritisch gesehen, dass eben das Fahrzeug im Prinzip sich so wie so ein autonomes Fahrzeug verhält. Also es sieht so aus, es hat nämlich keinen Fahrzeugführer mehr im Fahrzeug. Es kann aber in einem Worst-Case-Szenario sich nicht so verhalten wie ein autonomes Fahrzeug. Also bei einem autonomen Fahrzeug, der Funk abreißt zur technischen Aufsicht, dann ist es zwar so ein Szenario, wo das Fahrzeug dann nicht einfach weiterfahren darf, sondern es muss dann anhalten und gucken, dass es wieder Kontakt hat. Grundsätzlich muss immer irgendwie die Verbindung zur Leitstelle da sein. Aber das Fahrzeug ist handlungsfähig, weil das Fahrzeug eben selber durch diese Wahrnehmungskomponenten, die es hat, in der Lage ist, den Verkehr und seine Umgebung ständig wahrzunehmen und das Verhalten zu antizipieren und auch dann zu sicheren Entscheidungen zu kommen. Und ein ferngelenktes Fahrzeug, wenn der Funk abreißt, ist eben einfach ein fahrzeugführerloses Geschoss, wenn man so will. Das bremst zwar, aber es ist ja taub und blind und kann sich nicht sicher verhalten, weil es einfach auf kürzestem Weg anhält, was aber durchaus fatal sein kann, denn wenn auf kürzestem Weg anhalten heißt, dass man nach wie vor auf eine zum Beispiel am Boden liegende Person zufährt und diese dann überfährt, ist es eben nicht die richtige Entscheidung, während ein autonomes Fahrzeug in der gleichen Situation dieser Person am Boden zum Beispiel ausweichen und bremsen könnte. Und darin sieht man, dass irgendwie zwei äußerlich ähnliche Technologien, auch wenn sie innerlich dann überhaupt nichts miteinander zu tun haben, weil das eine eben Hochtechnologie ist und das andere ist ein konventionelles Fahrzeug, was ferngesteuert wird, dass da trotzdem aus Sicherheitsperspektive ein unterschiedliches Maß angelegt wird. Und das war in den Runden, die diese Verordnung gemacht hat, Thema und wurde auch kritisiert, wurde aber aus welchen Gründen auch immer nicht geändert.
Das ist jetzt ja eine recht kontroverse Meinung zu der Fernlenkverordnung. Siehst du trotzdem einen Anwendungsfall, wo du sagst, okay, dafür ist es aber trotzdem gut genug?
Ich finde das Prinzip oder die Technologie total gut, weil ich sehe die eigentlich als absolute Schützenhilfe für das autonome Fahren. Und so sieht die Verordnung das eigentlich selbst auch. Zumindest in der Einführung der Verordnung steht es auch so drin, dass es eine Technologie sein soll zur Unterstützung des autonomen Fahrens. Nur leider ist es halt quasi nicht in den Normen angekommen. Also es gibt keine Regelung, die sagt, so und so verhalten sich AfGBV und Fernlenkverordnung zueinander. Wenn das geregelt würde, dann würden, glaube ich, alle begeistert sein, weil das im Grunde eine enorme Anschubmöglichkeit auch für das autonome Fahren sein könnte. Denn man muss ja davon ausgehen, dass das autonome Fahren am Anfang noch sehr kleine Schritte macht. Die Genehmigungsbehörden werden zaghaft sein, die technischen Prüfdienste werden zaghaft sein. Alle wollen nichts falsch machen, wollen nicht hinterher diejenigen sein, auf die dann das Schlaglicht fällt und gesagt wird, ja, warum habt ihr das denn durchgewunken? Alle sind im Grunde wären dankbar für so eine Hilfstechnologie, die es ermöglicht, den Einsatzbereich von so einem autonomen Fahrzeug zu erweitern, indem man zum Beispiel einfach sagt, okay, die technische Aufsicht kann auch Fahrzeugführer sein. die kann aus der Ferne eine schwierige Situation auch selbst steuern.
Aha.
Das wäre total gut. Also es lassen sich ganz viele Anwendungsbereiche dafür finden. Und deswegen waren viele enttäuscht, dass es nicht zu dieser Gemeinsamkeit gekommen ist.
Glaubst du, da gibt es dann noch ein Update oder eine Iteration zu der Verordnung?
Eigentlich würde ich sagen, liegt das total nahe, aber da das bisher nicht passiert ist, obwohl das mehrfach auf der Hand lag, dass das jetzt passieren muss, bin ich mir da jetzt nicht sicher. Weil eigentlich ist genug darauf hingewiesen worden, dass das irgendwie fehlt.
Okay, lass uns dann an der Stelle nochmal zu den autonomen Fahren generell zurückkommen. Du hattest vorher vermutet, dass man die erste Regelgenehmigung in vielleicht einem Jahr sehen wird, und dann aber unsicher, wie es weitergehen könnte. Was müsste denn passieren, dass das schneller geht aus deiner Wahrnehmung?
So eine ganz große Sache ist halt immer das Geld. Die Fahrzeuge werden teurer sein als konventionelle Fahrzeuge. Die werden auch am Anfang nicht gleich diese Mehrkosten anders kompensieren können, sondern am Anfang wird es für alle ein Lernprozess sein. Wahrscheinlich ähnlich zur Elektromobilität. Da waren die ersten Fahrzeuge auch jetzt nicht so wie sie jetzt sind, sondern es war eben auch ein Prozess, bis wir zu dem Stand gekommen sind, den wir jetzt haben. Die ersten ÖPNV-Unternehmen waren auch nicht alle begeistert von den ersten E-Bussen und mittlerweile gibt es immer mehr E-Busse. Und so stelle ich mir das beim autonomen Fahren auch vor, dass es eben nach und nach zu einer Verbesserung der Fahrzeuge kommt und damit auch dieses Versprechen in der Zukunft eingelöst werden kann, dass der Fahrermangel angegangen werden kann, weil eben mehr Fahrzeuge mit dem gleichen Personalstab bedient werden kann.
Die Zahl der Beschäftigten könnte untergehen.
Glaube nicht, dass die Zahl der Beschäftigten runtergeht. Also das wäre ja sogar eine Sorge der Verkehrsunternehmen, ne? Die wollen jetzt ja nicht ihre Mitarbeiter loswerden, sondern die suchen ja Personal, die das Fahrzeug fährt. Das Personal, was das Fahrzeug fährt, wird in der Regel nicht die technische Aufsicht sein können, weil die eben sehr hohe akademische Qualifikationen erfordert. Allerdings kann die technische Aufsicht die Aufgabe weiter delegieren an weitere technische Aufsichten darunter. Und die technische Aufsichten unterhalb dieser oberen technischen Aufsicht, die müssen diese hohen Qualifikationsanforderungen nicht mehr erfüllen, sondern die stehen ja unter Aufsicht der oberen technischen Aufsicht und müssen dann nur noch Qualifikationen erfüllen, die vermutlich von dem Personal, was bisher eingesetzt wird, erfüllbar sind. Die müssen jetzt nicht alle Ingenieure werden, sondern können quasi aus dem Cockpit in das Bürocockpit wechseln und dann von da aus mit den Fahrzeugen interagieren. Trotzdem wird damit gerechnet, dass eben die Aufwände insgesamt durch den Einsatz von autonomen Fahrzeugen sinken. Ob das sich dann bewahrheitet, ist eine andere Frage.
Das heißt, wenn es insbesondere am Anfang an den Kosten liegt, könnte also ein möglicher Hebel sein, dass, wenn es politisch gewollt ist, dass hier Subventionen am Anfang laufen. Und damit könnte eine Beschleunigung realisiert werden.
Genau. Also bisher war es ja immer so, dass sehr viel Geld auf sehr viele Projekte verteilt wurde, die zum autonomen Fahren eigentlich alle das Gleiche erforscht haben. Und indem man jetzt in der neuen Strategie der Bundesregierung zum autonomen Fahren ist, eben man will eher eine Modellregion schaffen, also wo man eine ganze Region als Modell nimmt, um da autonomen Verkehr möglichst realistisch abzubilden und damit eben auch viel mehr Erfahrung sammelt. Weil es dann eben nicht nur darum geht, wie fährt das Fahrzeug, sondern eben auch, wie integriere ich das in den ÖPNV? Was macht das Fahrzeug dann? Setze ich das Fahrzeug als Zubringer für die erste und letzte Meile ein? Fährt das irgendwie als Überlandbus? Oder was ist ein sinnvoller Case? Wie gehe ich damit um, dass das Fahrzeug zum Beispiel auch mal irgendwo steht und dann erst wieder zum Leben erweckt wird, wenn es gebraucht wird? Also zum Beispiel so ein On-Demand-Fahrzeug, was im ländlichen Bereich nicht in jede Stunde fährt, sondern steht das vielleicht mal ein paar Stunden und dafür fährt das dann in der Nacht ganz viel. All diese Sachen müssen halt ausprobiert werden.
Wie betreibe ich so ein Fahrzeug
Genau.
tatsächlich? Wie macht es Sinn?
Ja.
Macht es finanziell Sinn? Jetzt haben wir hier einen Bogen gemacht von der AfGBV über Europa, über Betriebsbereiche, über Kosten, über Hindernisse mit Kleinserien. Gibt es für dich einen wichtigen Punkt, den wir jetzt gerade noch nicht angesprochen haben?
Dieses Thema mit der Wirtschaftlichkeit ist eine komplizierte Rechnung, die man nicht so einfach darstellen kann, weil man muss tausende Faktoren beachten. Die können permanent fahren, weil die eben keine Pause machen müssen. Solche Faktoren zahlen dann auf die Wirtschaftlichkeit ein und nicht unbedingt, dass die weniger Personal verbrauchen. Also wenn man sich jetzt Waymo anguckt, die haben momentan einen Schlüssel von einem Fahrzeug und drei Personen. Also sie sind weit weg von eine Person betreut 10 Fahrzeuge.
Ich hatte schon jetzt ein paar Gespräche und auch Vorträge oder dazu gehört von Verkehrsunternehmen und die hatten insbesondere gesagt, der Fokus ist das Thema Lücken zu schließen, die sich heute nicht darstellen lassen, wie zum Beispiel bestimmte Uhrzeiten oder bestimmte Bereiche, wo man sagt, das lässt sich heute wirtschaftlich mit Fahrer oder mit Fahrzeugen nicht
Ja.
darstellen und dass da die Daseinsvorsorge besser zu machen und Strecken abzudecken, die man eigentlich gerne abdecken würde als Verkehrsbetrieb, die aber heute einfach nicht wirtschaftlich abdeckbar sind. Und auch, dass man davon ausgeht, dass ja die autonomen Fahrzeuge nicht kommen und plötzlich alles fahren können,
Genau.
sondern tendenziell eher erstmal einfache Streckenverläufe. Und dass das dann eine Kombination ist, einfache Streckenverläufe in Verbindung mit Strecken, die man sonst eigentlich vielleicht nicht so gut bedienen kann. Und dass die Fahrer eben darauf fokussiert werden, wo sie auch wirklich gebraucht werden von ihren Fähigkeiten. Und dass da eben der Mehrwert von autonomen Shuttles darin liegen soll, das ganze Angebot besser zu machen.
Genau, und das große Ziel ist, den ÖPNV zu verbessern, auch vor dem Hintergrund von den Klimazielen. Aber grundsätzlich, der ÖPNV soll verbessert werden. Und man stößt da jetzt aufgrund des Fahrermangels und auch aus finanzieller Sicht natürlich an die Grenze, dass man eigentlich das Netz nicht dichter machen kann und man kann auch die Taktung nicht erhöhen. Und mit autonomen Fahrzeugen braucht man eben kein dichtes, enges Netz mehr, sondern man fährt einfach nur noch on demand. Das heißt, da, wo Bedarf ist, wird bedient. Und wenn es quasi diesen attraktiven On-Demand-ÖPNV gibt, die Vorstellung ist, dass es dann auch eine höhere Nachfrage an dem ÖPNV gibt, weil der ist eben nicht mehr nur noch so, alle Stunde fährt man Bus und der fährt auch eine Strecke, die ich gar nicht brauche, sondern ich brauche eine Stunde, um dahin zu kommen, wo ich eigentlich mit dem Auto 10 Minuten hin brauchen würde. Damit ist auf einmal mit einem viel höheren Fahrgastpotenzial zu rechnen und damit auch mit höheren Einnahmen. Das heißt, auch darauf zahlt das autonome Fahren mit den potenziell teureren Fahrzeugen eben ein.
Ich glaube, das hat sich jetzt auch aus dieser Studie der Deutschen Bahn von vor ein paar Tagen, Wochen, als die veröffentlicht wurde. Ich meine, das war auch eine der Schlüsse aus einem Zielbild 2045 von Möglichkeiten einer Art Win-Win-Win-Situation. Gerne habe ich so eine Zukunft.
Ja, auf jeden Fall. Also ich klingt trotzdem noch wie Science Fiction.
Ja, wir werden sehen, wo dann tatsächlich die Limitierungen sind, die man vielleicht heute noch nicht absehen kann oder wo vielleicht autonome Fahrzeuge Vorteile bieten, die man heute auch noch nicht absehen kann. Also was ich vermute, ist, dass die Zukunft vor allem anders aussieht,
Ja,
wie wir es uns heute denken.
es ist so ein bisschen wie das iPhone mit Ankündigung. Also ich meine, das iPhone kam quasi aus dem Nichts und hat die ganze Welt richtig disruptiv verändert. Und das autonome Fahren kommt jetzt mit großer, langer Ankündigung und hat das gleiche Potenzial, die Welt ähnlich auf den Kopf zu stellen, wie es das iPhone gemacht hat.
Okay. Till, also dich findet man einmal über LinkedIn und natürlich über Rödl. Wie sähe denn ein idealer Kunde aus oder ein
Ach
idealer
so.
Interessent, wo du sagst, dem kann ich richtig viel bieten?
Der ideale Mandant ist quasi jemand, der dem Thema offen gegenübersteht, der sich darauf einlässt, dass es ein Thema ist, bei dem es noch kein fertiges Produkt gibt, was jahrzehntelang existiert und zu dem es Erfahrungen noch und nöcher gibt, sondern der auch bereit ist, quasi diesen neuen Weg mitzugehen. Und bisher sind wir in der glücklichen Lage, diese Mandanten auch zu finden oder die den Weg zu uns zu finden. Und natürlich hoffen wir, dass das Thema einfach immer mehr virulent wird, dass noch mehr Kommunen sich auf den Weg machen und sagen, das Thema auf autonomes Fahren ist für uns spannend und wir glauben daran, dass es zeitnah umgesetzt wird und würden gerne die Hilfe von Rödel in Anspruch nehmen, es umzusetzen.
Also so wie ich die Diskussion in den Arbeitskreisen und Gremien wahrnehme, ist sich bewusst, dass man hier mit den Regelungen, die es gibt, einerseits Sicherheit schaffen möchte, auf der anderen Seite aber auch einen Bremsschuh darstellt im Vergleich zu anderen Ländern.
Ja.
Nichtsdestotrotz ist der politische Wille und Druck da, das voranzubringen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass ihr in Zukunft ganz viele Fragen bekommen werdet, weil das Thema kommt. Deswegen gerne an den Till wenden über LinkedIn oder über Rödel. Ich bin gespannt, wenn wir uns in einiger Zeit nochmal sprechen oder sehen, was da neue Erkenntnisse sind, weil wir sind jetzt gerade mitten in einer Phase, wo viele Fragen noch offen sind und wir echt gespannt sind auf die ersten echten Erfahrungen, wie jetzt diese Themen, von denen wir heute Ideen haben, wie sie umgesetzt werden können, wie sie dann tatsächlich umgesetzt werden. Mit dem würde ich sagen, Till, vielen Dank. Und freue mich, dass du da warst und freue mich aufs nächste Mal.
Ja, ich bedanke mich. Es war ein sehr schöner Austausch. Sehr spannend, auch deine Perspektive zu hören.
Dankeschön. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Kanal und schreib mir in die Kommentare, welches Thema dich als nächstes interessiert.